Warum eigentlich nicht? Lass uns das doch mal zuerst klären, weil das sonst keiner mehr guckt.
Weil die Leute, okay. Also, herzlich willkommen beim The Most Hated Podcast, The Most Hated and Friends, eine neue Freude. Schnauze!
Das finde ich immer am besten, wenn er das macht.
Neue Folge The Most Hated and Friends oder auch das neue Format, komm in den Bunker, wir müssen reden. Ja, um gleich die erste Frage zu klären, die hier gestellt wurde, warum wir keine Uploads bei Spotify machen, weil ihr faulen Säcke nicht den Abo-Knopf drückt. Solange wir dort keine 5000 Abonnenten hier unten stehen haben, wird dort gar nichts passieren auf Spotify.
Richtig. So, wir sind schon wieder im Bunker, irgendwie in letzter Zeit relativ oft. Und es hat wenig Sinn gemacht, dass wir uns jetzt alle uns vor irgendeinem PC bewegen, um dann einen Podcast zu drehen. Heißt, es gibt heute den Podcast das erste Mal live.
Richtig. Mitgucken,
sozusagen. Voll mitgucken. Für Dome wieder mitgucken.
Okay, dann weiß ich Bescheid.
Die Leute sehen dich da. Kannst du mal winken? Kannst du grüßen?
Wenn ich möchte meine Mama grüßen.
Okay. Jana nicht?
Doch, Jana möchte ich. Auch die ist doch da.
Ach so.
Okay.
Okay.
Dieser Podcast hat auch noch eine Besonderheit. Ja. Dieser Podcast wird sich auf wahrscheinlich maximal 60 Minuten begrenzen. Aus verschiedensten Gründen. Grund Nummer eins ist, die Akkus halten wahrscheinlich nicht so lange. Grund Nummer zwei ist, entweder Justin oder Dominik werden nach spätestens einer Stunde ins Gras beißen, wenn sie nicht mal wieder was essen. Es ist die Insulinfolge, das würde ich sagen.
Der Insulin-Style.
Es ist der Insulin-Podcast. Wir haben eben gerade, also ihr habt eben gerade trainiert und wir haben noch einen Formcheck und so weiter abgedreht. War sehr gut. So, ich gebe das Wort mal wieder an unseren Moderator, weil das ist dein Job.
Dafür kriegt er Geld, hat er gesagt.
Ja,
hat er.
Für die Uploads bei Spotify.
Achso, okay.
Ja, also, und heute im Training zwischen Justin und Dom ist ein schönes Thema aufgekommen, was ich gerne aufgreifen möchte. Und zwar geht es heute bei uns darum, dass wir mal uns unterhalten über Volumentraining und Hit-Training. Da ihr beide ja nun mittlerweile in der Schule bei Max beides durchlaufen durftet, würde ich ganz gerne erstmal aufschlüsseln mit euch. Max, da bist du so der Fachmann, der das immer so toll und cool zusammenfassen kann. Mittlerweile in einer Minute, das üben wir ja nun schon seit 3 Wochen. Fass doch erstmal kurz zusammen. Benefits und Vorteile von Volumentraining. Was ist Volumentraining überhaupt? Mhm. Und dasselbe machen wir für Hit-Training.
Okay. Ich glaube, tatsächlich muss man erstmal damit anfangen, eine vernünftige Definition für Volumen- und Hit-Training aufzustellen, weil die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, was ist. Und das sind so Begriffe, die irgendwie inflationär einfach durch den Raum geworfen werden. Ja? Also im Endeffekt ist ein Hit-Training, so wie wir das betreiben, und das jetzt mal unabhängig davon, ob wir 2 oder 3 Arbeitssätze pro Übung ins Versagen machen, eine Sache, die erst so in den 90er Jahren überhaupt aufgetaucht ist. Das klassische Volumentraining ist das, was in den 70ern, 80ern gemacht wurde, wo Arnold 4 Stunden am Tag im Gym war. Das ist eigentlich der ursprüngliche Begriff von Volumentraining. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese Art von Training macht heutzutage gar keiner mehr. Also das, was eigentlich ursprünglich Volumentraining ist, gibt es nicht mehr. Ja? Also per Definition aus den 90er Jahren, was ein Hit-Training ist, machen wir erstmal, egal welcher IFBB-Profi, welcher Bodybuilder momentan irgendwas auf sich hält, macht erstmal ein Hit-Training. Mhm. So. Das, was wir heutzutage unterscheiden zwischen Hit- und angeblich Volumentraining ist, macht jemand ein, maximal 2 Sätze, ein Top- und ein Backoff-Satz oder wirklich nur 1 Satz à la Dorian Yates ins Versagen. Ja? Oder werden vielleicht 3, 4 Arbeitssätze pro Übung gemacht? Gibt es vielleicht mal einen Arbeitssatz, der nicht ins Versagen ist, mit 2, 3 Reps in Reserve etc.? Also das ist erstmal so diese Spaltung, die sich da aufgetan hat momentan. Ganz wichtig ist zu sagen, beides funktioniert. Es gibt nicht richtig und falsch. Und wir haben im letzten Jahr, also es gibt natürlich Leute, die deutlich schlauer sind, was Trainingslehre und so angeht, aber wir haben uns im Endeffekt im letzten Jahr haben wir versucht, genau das Prinzip mal runterzubrechen. Was ist denn jetzt eigentlich? Was ist dieser treibende Faktor, der ein Training progressiv sinnvoll gestaltet? Und da kommt man relativ schnell auf einen Punkt, und das sind eigentlich effektive Wiederholungen so in einem Training. Wir sagen, wir haben jetzt einen Satz, 10 Wiederholungen, den wir ins Muskelversagen ausführen. Ja, dann sind die letzten 3 Wiederholungen vor dem Muskelversagen, das sind Übungen, bei denen so eine hohe mechanische Spannung auf dem Muskel und so eine Ermüdung entsteht, dass sie quasi einen Wachstumsreiz auslösen. So, jetzt haben wir 2 Sätze, klassisch Hit, Top- und Backoff-Satz. Ein Satz machen wir mit demselben Gewicht mit 10 Wiederholungen und ein Satz mit demselben Gewicht oder mit weniger Gewicht 15 Wiederholungen. Haben wir insgesamt 6 Wiederholungen, die irgendeinen Wachstumsreiz ausgelöst haben, effektive Wiederholung. Jetzt kommt der Volumentrainierer, macht 4 Arbeitssätze. Davon ist der erste Arbeitssatz 3 Reps in Reserve, der zweite Arbeitssatz 2 Reps in Reserve, dritte Arbeitssatz meinetwegen 2 Reps in Reserve und der vierte Arbeitssatz ist ins Muskelversagen. So, jetzt haben wir beim ersten Arbeitssatz 3 Reps in Reserve, je nach Definition, ist auch mal schwierig einzuschätzen, vielleicht eine effektive Wiederholung. Beim zweiten Satz haben wir 2 effektive Wiederholungen, beim dritten Satz haben wir 2 effektive Wiederholungen, beim letzten Satz haben wir vielleicht auch nochmal 3. So, kommen wir auch wieder auf, keine Ahnung, 6, 7 effektive Wiederholung. Und das macht dann in der Praxis keinen Unterschied für euren Körper, was den Muskelaufbau angeht. Wichtig ist jetzt hier, jetzt kommt nämlich das, was individuell unterschieden werden muss, was für welchen Athleten mehr Sinn macht. A, ist es schwieriger, ins Muskelversagen zu trainieren. Nicht jeder Athlet, gerade Anfänger, haben nicht den Skill, eine Beinpresse mit 20 Wiederholungen ins Muskelversagen zu trainieren, weil einfach der mentale Aspekt vorher aufgibt. Ne? In so einem Fall müssen mehr Sätze absolviert werden, um dieselbe Anzahl an effektiven Wiederholungen zu haben. Dann haben wir bei einigen Athleten das Problem, zum Beispiel wie bei Dominik, ja, der ist schon ein bisschen älter und dem tun seine Knochen ein bisschen mehr weh.
Du hast gesagt, du bist 25.
Ja.
Okay, plus 10, 20.
Das führt dazu, dass zum Beispiel nicht mehr solche Lasten bewegt werden können und wir in einem etwas höheren Wiederholungsbereich arbeiten. Das heißt natürlich, du kannst auch einen Satz mit 15 Wiederholungen ins Muskelversagen machen. Dort sind aber auch im Endeffekt vielleicht die letzten 3 Wiederholungen nur tatsächlich effektive Wiederholungen. Das heißt, es wird aber mehr Fatigue über Zeit angeräumt, weil einfach mehr Arbeit geleistet wird. Das heißt, da muss man das ein bisschen anders sehen. Und ja, viel gelabert. Am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was ist für den Athleten passend. Ne, der eine kommt mit ein paar mehr Sätzen besser klar, der andere trainiert lieber ein bisschen schwerer, der andere ein bisschen leichter. Wichtig ist, wie viele Wiederholungen haben wir auf die Woche sinnvoll am Zielmuskel mit einem Reiz ausgeführt, was schaffen wir zu regenerieren. Das ist von Person zu Person auch ein bisschen unterschiedlich. Und insofern ist eigentlich die Unterscheidung in Hit- und Volumentraining ist ein bisschen irreführend. Ich weiß, auch ihr beiden sagt gerade, ihr trainiert, wir machen gerade Volumentraining.
Hit mit einem hohen Volumen.
Genau. Bei Dominik heißt das aber in dem Fall eigentlich, du machst nur eine höhere Wiederholungszahl.
Ja, und ich mache teilweise einen etwas schwereren Satz und 2 leichtere Sätze, muss man sagen.
Okay.
Ne? Also ich habe die Satzzahl ein bisschen erhöht und die Wiederholungszahlen hoch.
So, ne? Und bei Justin heißt in dem Fall, er trainiert höheres Volumen, er macht mehr Arbeitssätze.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich auf die Woche gesehen, du hast eigentlich eine natürliche Progression drin, du hast einfach mehr Wiederholungen ins Versagen auf die Woche gesehen. Ne, das kann man auch so sehen. Man muss sich ja nicht immer nur im Gewicht steigern, um Progression zu machen. Man kann sich auch im Volumen steigern, aber halt nur im effektiven Volumen. Es macht keinen Sinn, 10 mehr Sätze zu machen, bei denen überall kein Wachstumsreiz entsteht. Und so schaut es einfach aus.
Also, das ist halt die Frage, mit wie viel Volumen man irgendwann noch effektive Sätze trainieren kann. Ne?
Ja.
Also kannst du
es regenerieren.
Genau.
Ja. Ja, jetzt habe ich gesagt, Max braucht eine Minute, um ein Thema zu erklären. Wir haben 15 Minuten voll.
So, mir ist doch schon voll schwindelig, können wir jetzt aufhören.
Wie ist denn jetzt für dich die Erfahrung, jetzt, wo du das Training geswitcht hast? Ich habe das ja vorhin, haben wir uns ja schon so ein bisschen ausgetauscht, gibt doch mal, wie ist denn jetzt der Wechsel für dich gewesen vom klassischen Zweisatztraining ins Volumentraining, was eigentlich kein Volumentraining ist, wie wir gerade gelernt haben?
Ich bin ja schon alt, wie wir erfahren haben. Ich habe früher teilweise geisteskrank hohes Volumen trainiert, also ich sag mal so, zu den Anfangszeiten, wo es noch fast jeder trainiert hat, da bestand mein Training nur aus Supersätzen und Dropsätzen und Giant-Sätzen. Dann habe ich jetzt 2, 2,5 Jahre wirklich klassische trainiert mit dem ersten Satz 5-8, den zweiten 10-12, 10-15 bei Isolationsübungen. Von der Progression her war für mich das Entscheidende einfach, dass ich meine Progression messe. Bei dem Volumentraining, da habe ich auch nicht mein Logbook dabei gehabt, da bin ich ins Gym gelaufen und habe halt einfach so trainiert, wie es sich gut anfühlt. Und ich glaube, die Hörer kennen das, wenn man Volumen trainiert, dann hat man diesen Punkt nicht, wo es vorbei ist. Du denkst ja, komm, du machst noch eine Übung für Brust, jetzt mache ich nochmal eine Übung. Und bei dem Hit merkst du einfach nach 3 schweren Übungen, okay, jetzt ist Feierabend, weil es kommt jetzt nicht mehr effektiv irgendwie was bei rum. Ja, mich hat es 10 Kilo schwerer gemacht in einem Jahr Offseason, sage ich mal.
In Kombination mit Ernährungssattel.
Ja, na klar.
Nicht, dass wir denken, wir gehen aufs Training und die 10 Kilo zu.
Also das jetzt, sage ich mal, bei unserem Niveau vorausgesetzt, dass das irgendwie dann stimmt.
Aber das hat ja bei dir vorher auch schon gestimmt. Also der Faktor, der sich unterschieden hat,
war
in dem Fall tatsächlich das Training.
Ja.
Ja, also das ist die eine Variable, die sich geändert hat.
Ist es denn wirklich so, wie Dome gerade gesagt hat, dass der Muskel platt ist beim Hit-Training danach oder dass einfach das zentrale Nervensystem danach
Nee, der Muskel ist schon platt.
Also ich finde eher, der Muskel ist platt. Also beim Volumentraining kannst du ja irgendwann dein zentrales Nervensystem zerficken, wenn du da vier Stunden rumtrainierst. Und beim HIIT-Training merkst du wirklich, jetzt ist einfach der Muskel platt.
Okay, ja. Man merkt es ja auch krass, wenn du ein HIIT-Training hast, du hast ja einen krassen Leistungsabfall von Satz zu Satz.
Einem zum nächsten
ganz krass. Genau, also der Muskel ist einfach gar nicht mehr leistungsfähig. Und dann ist es ziemlich selbsterklärend, da kommt keiner mehr auf die Idee, was soll ich jetzt da noch 5 Sätze mit der Hälfte vom Gewicht rumjuckeln. Ja. Das wird ja nichts bringen.
Genau. Ja. Und das ist halt das Schöne. Dann habe ich für mich festgestellt, ich mag alles progressiv. Also ich habe das gestern einem Athleten erklärt. Ich habe teilweise sogar mein Cardio progressiv versucht zu machen. Wo ich dann immer, wenn ich irgendwann keine Lust mehr hatte, dann habe ich mir die letzten 20 Minuten überlegt, wie kannst du das jetzt progressiv zu Ende bringen, damit man sich motiviert. Dann habe ich die Geschwindigkeit gesteigert, keine Ahnung, die Steigung erhöht.
Muss man übrigens auch sagen, das ist gar nicht so eine dumme Idee.
Weil das Herz sich dran gewöhnt.
Weil wir haben ja Athlet X, keine Ahnung, der macht die ganze Zeit eine halbe Stunde Cardio, dein Herz-Kreislauf-System passt sich an. Genau. Das heißt aber auch, dein Körper wird effizienter und verbrennst von Cardio zu Cardio weniger Kalorien,
weil der Körper ja... Ich mache mittlerweile 3 oder 4 Jahre am Stück fast jeden Tag Cardio. Und obwohl ich jetzt mit 114 Kilo rumlaufe, ist es für mich schwer, beim normalen Steigungslaufen in den in den Herzfrequenzbereich zu kommen. Ja. Also man stellt das fest, ich habe einen Athleten, der ist ein Tätowierer aus Hannover. Ich frage den, kannst du spazieren? Walle? Nee, okay. Aber von Walle Tudo oder aus dem Laden. Ja, okay. Ja. Der sagt so, Dicker, ich habe, wenn ich auf der Straße sitze, 110 Herzfrequenz. So, ne?
Der sollte mal zum Kardiologen.
Ja, aber kommt jetzt der positive Effekt. Ich meine, der hat jetzt angefangen, ist seit 2 Monaten im Coaching und bei dem hat sich dann einfach der Herzfrequenzbereich total nach unten gesetzt. Ne? Also der hat jetzt einen Ruhepuls von 75, 80 und wenn er auf dem Laufband ein bisschen Gas gibt, dann kommt er auf 110. Ne? Ja. Das ist, was er vorher im Sitzen hatte. Ja. Also so wie du sagst, das Herz passt sich halt auch der Belastung an. Ja. Deswegen ab und zu mal im Cardio auch zwischendurch also die Pulsfrequenz kontrollieren.
Das muss ich bei mir tatsächlich auch in der Prep machen. Ich habe ja 2 Stunden Cardio am Tag gemacht und da habe ich es auch gemerkt. Ich musste irgendwann bei meinem Laufband die Steigung extremst erhöhen. Ich bin auf 5 Steigungen gerannt, am Anfang auf 0.
Ja.
Also es war auch nicht mehr anstrengend.
Ja.
Der Puls ging auch nicht mehr hoch und dann musst du da halt immer schauen. Ne?
Ja.
Selbe Erlebnis.
Ich finde, eine interessante Frage ist aber, weil das kommt ja logischerweise immer auf, so was ist besser? Ja? Dieses klassische HIIT-Training, wo wir eigentlich alle im Kern Verfechter von sind, ne? Oder ein Volumentraining. Wir kommen alle aus diesem, oder wir haben alle zumindest den größten Progress in einem klassischen HIIT-Training gemacht und sind dann irgendwann davon weg. Ich muss tatsächlich sagen, das klassische HIIT-Training ist für reine Progression besser. Also erstmal ist das, was uns mehr Muskeln gibt, ist, wenn der Muskel leistungsfähiger wird.
Wenn du stärker wirst,
ja. Es ist leichter, sich prozentual in einem Wiederholungsbereich 5 bis 12 oder sagen wir eher in einem Wiederholungsbereich 5 bis 8 zu steigern über Zeit, das ist leichter, als im Wiederholungsbereich 20 plus. Mhm. Ne? Heißt, wenn es darum geht, innerhalb von einem halben Jahr 30% mehr Leistung und somit auch quasi mehr Muskelwachstum rauszurufen, ist es zu Beginn auf jeden Fall leichter in einem etwas niedrigeren Wiederholungsbereich. So, jetzt haben wir aber relativ schnell das Problem, man wird sehr schnell sehr stark.
Ja.
Passive Strukturen, gerade bei Unterstützerathleten, passen sich nicht so schnell an und dann ist man notgedrungen gezwungen, in einen etwas höheren Wiederholungsbereich aufgrund der Lasten zu gehen. Da hat man auch dann relativ schnell eine gute Anfangsanpassung, weil es einfach ein ungewohnter Reiz ist, den man noch nicht ausgemaxt hat, aber sobald man quasi an dem Punkt kommt, wo der Körper das gewohnt ist, wird die Progression in dem Wiederholungsbereich deutlich schwerer. Also Wenn man jetzt quasi jemand Untrainiertes nehmen würde, der den Skill hat, ins Versagen zu trainieren, wäre es definitiv schlauer zu Beginn, wenn man noch viel Kraftpotenzial nach oben hat, in einem niedrigeren Wiederholungsbereich zu trainieren. Also ich würde jetzt einem Anfänger nicht sagen, er soll alles im 15 bis 20 Wiederholungsbereich machen, im Kraftausdauerbereich, um Muskulatur aufzubauen. Würdet ihr alle unterschreiben, ne?
Ich mache es bei Anfängern mit 3, also wir haben 3x10 und der letzte ist Versagensatz, so wie du es am Anfang beim normalen Volumentraining
gesagt hast. Okay, Anfänger muss man noch unterscheiden zwischen... Also
ich weiß auch, was du meinst. Jetzt
das war jetzt aber nur rein hypothetisch.
Genau, hypothetischen Anfänger, der schon mega geil ins Versagen trainieren kann.
Ja,
dann wäre es auf jeden Fall effektiver.
Ja. Also ich würde jetzt auch keinem blutigen Anfänger sagen, trainier mal ins Muskelversagen, weil der weiß nicht mal, wie das funktioniert.
Ja. So ein richtiger Anfänger, finde ich es auch, der muss mehr Sätze haben und der braucht auch ein paar mehr Sätze, die noch nicht ins Muskelversagen sind, weil ein ganz großer Skill, den man sich aneignet, ist ja Koordination.
Ja.
So,
die werden einfach stärker, weil die koordinativ besser werden.
Safe, genau. Und da ist ja noch gar nicht so das Muskelversagen richtig zu erreichen. Heißt, je mehr Wiederholung der macht, über Zeit, umso besser wird dieser Skill, diese motorische Fähigkeiten. Ihr wisst es alle noch,
wenn ihr das erste Mal
Kurzhantelbank drücken, Ich schwöre, das erste Mal Langhantelbankdrücken war
ist schon genau so scheiße. Ja.
Ja? Ja. Ja. Ich weiß nur, ich habe damals so einer Multipresse angefangen, aber dann konnte ich irgendwann 60 Kilo Bankdrücken, so in der Multipresse. Und dann habe ich 60 Kilo frei versucht. Ich dachte, holy shit, was ist das denn? Einfach so diese Stange. Und jetzt fühlt sich ja freies Bankdrücken an, als wäre das in der Multipresse.
Ja, ja.
Und dann der nächste Step war, das erste Mal Kurzhantel in die Hand nehmen. Dachte, Alter, das Ding haue ich mir gleich ins Gesicht.
Ich habe sogar hingekriegt.
Ja, sieht man auch.
So, ja, ja, genau.
Dann gab es doch noch so einen anderen Athleten, der sich eine Hantelstange ins Gesicht geknallt hat. Der ist auch bei Dixon gewesen.
Robs.
Okay, was war denn der Grund, dass
aber der hat gleich 300 Kilo genommen dafür.
Was war denn der Grund, dass du dein Trainingsspiel-Split jetzt ein bisschen, also das Split hast du ja nicht geändert, aber den Trainingsstil ein bisschen
hochgefahren hast? Genau, ich habe meine Sätze hochgefahren, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich es wegregenerieren kann. Und ich manchmal das Gefühl hatte, dass diese zwei Sätze pro Übung nicht gereicht haben. Und das war eigentlich nur der Grund dafür. Und bisher funktioniert es gut. Ich schlafe sehr viel, ich schlafe sehr gut aktuell. Und dementsprechend mache ich das so.
Der hat wohl zu wenig Athleten hier betreut.
Ja, das habe ich auch.
Ey, ich habe seit dem 1. bis jetzt wieder 20 neue. Wir müssen aufpassen.
Mashallah.
Muss man aber auch sagen, wir sind ja schon, also die letzten 2-3 Jahre, sind wir nie so dieses klassische HIIT-Training gefahren. Ne? Also ich glaube, Justin und ich sind schon immer einig gewesen, dass gerade so Isolationsübungen, Seitheben zum Beispiel, Kurzhantel-Seitheben, es gibt einfach Übungen, die bieten sich an, einen Top-Backoff-Satz so ins Versagen zu trainieren, dass der Muskel danach auch wirklich platt ist. So Push, alle Druckübungen, da kann man den Muskel in zwei Sätzen plätten, das geht. Ja, aber bei Isolationsübungen ist es oft nicht der Fall. Ja. Also bei einigen schon, aber bei anderen auch nicht. Und es gibt auch wiederum so Übungen, es gibt ein paar Übungen, die man meiner Meinung nach gar nicht ins Versagen trainieren sollte. Kreuzheben zum Beispiel, würde ich immer, also jetzt müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen Muskelversagen und absolutem Muskelversagen.
Ja. Ja. Ja,
also so Formversagen.
Okay, ach so, ja, also du würdest dann, wenn die Form bricht, keine Wiederholung mehr erzwingen.
Genau,
ja.
Also wenn du ein so guter Deadlifter bist, dass du 100% gewährleisten kannst, dass du, wenn du das Ding nicht mehr hochkriegst
so John und struggles,
und dich trotzdem nicht verletzt, okay. Ja, ja, aber in dem Fall würde ich sagen, versuch die letzte Wiederholung nicht. Dann ist im Zweifelsfalle ein Rep in Reserve genug, weil das Verletzungsrisiko dann nicht da ist. Anstatt immer zu strugglen und wenn du im 5. Training bist, reißt dir der Beinburger ab.
Ja, ja.
Oder du holst dir einen Bandscheibenvorfall, weil du den Rücken doch nicht gerade kriegst.
Kann ich übrigens nur bestätigen. Ne? Mein letzter Bandscheibenvorfall war mit gegen Corey Kreuzheben bei uns im Gym. War nicht so schlau.
Genau so ein Scheiß halt oder auch freies Kniebeugen, so freies Kniebeugen, wo Leute dann noch 3 erzwungene Wiederholungen mit dem Spotter machen. Das würde ich nicht machen.
Ja, und die Hüfte schon fleißig.
Ja, genau. Ja. Das ist halt eine dumme Idee. Unterscheiden musst du auch so Übungen übers Muskelversagen hinaus trainieren. Das bietet sich halt bei einigen Übungen an und bei anderen Übungen ist es einfach gefährlich und dumm und würde ich nicht machen.
Also könnte man eigentlich sagen, wenn man wirklich das Ideal sucht, um jetzt das mal auf unsere Runde zu beziehen, am Ende muss das natürlich jeder für sich selber entscheiden. Macht es ein guter Mix aus Volumen und HIIT-Training aus?
Ja, also jetzt ist
halt eigentlich funktioniert beides zusammen auch nicht, ne? Also du kannst kein HIIT-Training voluminös trainieren und du kannst Volumen nicht auf HIIT trainieren.
Das ist richtig, aber du kannst ja zum Beispiel beim Push-Training Schrägbankdrücken, Flachbankdrücken wirklich klassisch HIIT nehmen und dann aber die fliegenden...
Ja, okay, das ist ja das, was wir eigentlich immer machen.
Ist auch das, was wir machen. Mhm. Wie gesagt, am Ende des Tages sind viel effektive Wiederholungen haben wir gemacht. Auch nicht jede Übung macht einen Muskel gleich platt, nur weil du im Versagen bist. Muskelversagen ist nicht gleich Muskelversagen. Wo hast du Muskelversagen erreicht? In der Kontraktion oder in der Langposition. Man muss da auch nicht so eine krasse Wissenschaft draus machen. Ne? Das kann man ruhig schon nach Gefühl machen. Und eine Sache gibt es noch, die man durchaus auch ansprechen muss. Man muss ein bisschen immer unterscheiden zwischen unserer klassischen wie heißt die Hypertrophie? Also zwischen unserer sarkoplasmatischen Hypertrophie, das heißt, wenn wir einen metabolischen Reiz setzen.
Mechanisch
oder metabolisch.
Genau. So, ja, aber wie heißt das? Wie heißt der Begriff?
Ich kenne nur die Deutschen.
Mit dem sarkoplasmatische Hypertrophie und? Wie heißt die andere Hypertrophie? Myofibrillare Hypertrophie.
Ja, da will ich nicht.
Also zwischen myofibrillarer Hypertrophie und sarkoplasmatischer Hypertrophie muss man unterscheiden. Na? Das, was wir im klassischen HIIT-Training machen, ist reine myofibrillare Hypertrophie. Ich wollte einfach noch dieses Wort nochmal sagen.
Kannst du nochmal Clavicular Fiber sagen?
Ja, Clavicular Fiber.
Also im Endeffekt nur Hypertrophie, die über Schäden an den Muskel.
Mechanische Spannung.
Ja, über mechanische Spannung erzeugt wird. Ne? Und das andere ist ja auch für Bodybuilder tatsächlich nicht zu vernachlässigen, der Aspekt, sarkoplasmatische Hypertrophie.
Aber es gibt keine Studie, dass metabolischer Reiz Muskeln aufbaut.
Nein, aber es sorgt dafür, dass mehr Substrate in der Muskelzelle gespeichert werden. Und am Ende kommt ja keiner auf der Bühne und macht eine Biopsie von deinem scheiß Muskel.
Wie viel Muskelgewebe drin ist.
Und guckt, wie viel Protein ist das und wie viel Glukose.
Der Muskel lernt quasi, dass er mehr,
du kannst mehr Flüssigkeit, mehr Glukose in der Muskulatur speichern. Und das erhöht den Querschnitt der Muskulatur.
Und dadurch könnte ein Wachstum entstehen.
Dadurch kann dann wieder meinetwegen ein Wachstum entstehen, genau wie ein Wachstum nur durch Dehnung entstehen kann.
Genau, also so. Dograp zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. Also da spielen noch ein paar mehr Dinge rein. 95% eurer Arbeit sollte im Endeffekt sein, bringt einen Muskel mit mechanischer Spannung ins Muskelversagen, aber auch ein gewisses Volumen oder ein metabolisches Training ist nicht zu vernachlässigen, wenn es darum geht, einen größeren Muskelquerschnitt zu erreichen.
Genau. Ich finde, so wie du es am Anfang gesagt hast, dass man als Anfänger drauf, oder ich sag mal bis zum, das ist jetzt doof, aber ich bin jetzt 1,75, wenn ich mit einer halbwegs guten Form, sagen wir mal bei 10% meine 105 Kilo Körpergewicht habe, 100 Kilo, dann habe ich meine Grundmuskulatur erstmal mechanisch durch Stärkerwerden aufgebaut. Genau. Und dann macht es für mich auch erst sozusagen ein bisschen mehr Sinn, diesen Muskel metabolisch noch zu reizen, dass der einfach vollere, plastischen, volleren Look hat.
Ja.
Also schwer anfangen sozusagen.
Genau, erstmal eine Basis schaffen, erstmal die echte Muskulatur aufbauen. Und das kann man auch später noch machen. Ja. Das ist auch zum Beispiel Milos Sarchev, der macht nichts anderes. Aber das ist auch der Grund, warum bei dem keiner wächst. So, der nimmt sich gute Bodybuilder und die machen bei ihm alle nochmal einen Sprung. Aber der hat kaum welche, die von klein auf einmal gigantisch werden mit der Art von Training. Also der holt sich oft Bodybuilder, die sind schon extrem weit fortgeschritten, haben oft das Problem, schon ein bisschen älteres Semester, die können gar nicht mehr so schwer trainieren. Die haben quasi den Einfahrt der Hypertrophie komplett ausgemaxt und die fangen an, bei dem extrem viel metabolisch zu trainieren.
Und dann kommt A, noch
geht das nicht mehr auf die Gelenke und B, machen die nochmal einen Sprung.
Und Milos ist ja auch bekannt für?
Ja, extrem viel Insulin. Ne?
Genau. Und das macht ja gerade dieses metabolische Training, dass der Muskel noch voller wird. Ne?
Genau, also
Milos hat sich meine Arme aufgebaut.
Jetzt
ja, erzähl doch mal. Also so, nicht jetzt, aber damals, als wir dieses 4-Wochen-Experiment gemacht haben, da hatte ich ja auch relativ viel Insulin drin und ich habe Giant-Sätze für meine Arme gemacht.
Einfach um die so voll zu
fluten. Und die waren so voll und ich schwöre es dir, das hat mir was gebracht zu dem Zeitpunkt.
Ich finde auch gerade bei Armen, also generell Isolationsübungen, Isolationsmuskeln, Arme können höheres
Volumen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde einfach der Mix, man kann ja bei Push-Übungen trainiert man einfach ins Versagen, zwei Sätze und dann so wie wir Fleiß. 3 Sätze, 10 bis 15, 15 bis 20 Wiederholungen.
So der eigentlich könnte man unser Training angucken, das bei dir auf dem Kanal kommt.
Zum Beispiel.
Und da war eigentlich der Musch, Der Musch.
Wo bist du denn schon wieder?
Der Musch.
Was sagt die Uhr? Zucker?
Jetzt
wird's hey, wenn's hier auf einmal, ich muss mal so zwischendurch testen, ob es durchsichtig wird, das T-Shirt.
Da war der Musch drin. Da war doch der Mix so aus, wir hatten unsere schweren Sätze eigentlich mit einem Hit-Ansatz, zwei Sätze ins Versagen und dann hatten wir eigentlich noch ein höheres Volumen bei den Isolationsübungen.
Wobei unsere Hit-Sätze auch 15 plus waren.
Das lag aber an den leichten Geräten, das kann ja keiner wissen.
Und letzte Sache, die wir noch ansprechen müssen, wenn es darum geht, ist Sätze übers Muskelversagen hinaus. Und da bin ich tatsächlich nicht so ein Riesenfan von.
Das heißt, wir reden jetzt von, der Spotter kommt dazu gerannt und tropft noch.
Genau, Dropsätze oder erzwungene Wiederholungen etc. Weil da ist die Studienlage tatsächlich ziemlich eindeutig. Es gibt kaum, ich will nicht sagen keinen, aber es gibt kaum einen Benefit über einen straighten Satz ins Muskelversagen, weil da passiert halt einfach nicht mehr viel. So, weil im Endeffekt die Leistungsfähigkeit eures Muskels sinkt an dem Punkt des Muskelversagens extrem. So, dann machst du einen Dropsatz, reduzierst das Gewicht um 50%. Du hast eigentlich gar keine große mechanische Spannung mehr. Du juckelst eigentlich auf einem leeren Muskel rum. Genau dasselbe, wenn du halt einen Spotter hast und der greift so rein, dass du noch 3 Wiederholungen machen kannst.
Ja, das ist sogar das Gegenteil. Ne? Da baut sich so die Spannung auf, so 95, 96 und dann kommt einer und hebt dir quasi die effektivste von allen Wiederholungen weg.
Einzige Ausnahme, die ich da machen würde, wären wahrscheinlich Restpausensätze. Ja. Ne? Weil da im Endeffekt nochmal
Laktat abgebaut wird.
Genau, und es nochmal echte Wiederholungen sozusagen sind mit derselben Spannung, die du aufbauen musst, die dicht am Muskelversagen sind. Deswegen funktioniert auch sowas wie ein Pit-Force-Training auch sehr gut, weil einfach mehr Wiederholungen dicht am Muskelversagen
sind. Aber Peter Bär ist sein Pit-Satz-Kreuzheben.
Ganz kurz, bevor du merkst, was du sagen möchtest, wie sieht das aus bei 180 Kilo Bankdrücken mit Aperol-Intra?
Das funktioniert, das liegt aber am Aperol.
Max! Oh, ich brauche Hilfe!
So, ja, jetzt haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Vorhin hatten wir so eine Situation, ich weiß gar nicht, du hast das, glaube ich, zu Dome gesagt oder so. Roman würde jetzt zu dir sagen, laber nicht so viel, mach einfach.
Denk weniger,
mach einfach. Mhm. Kann man die ganze Thematik auch irgendwie kaputt denken?
Episch, Euder.
Jedenfalls kommen hier 16-jährige kleine People rein und die unterhalten sich erstmal gefühlt eine halbe Stunde darüber, was ist jetzt, in welchem Winkel müssen wir jetzt hier welche Übung machen, die Studie hat das besagt, dies hat das gesagt. Wie empfindest du denn das? Und gerade auch jetzt in Bezug auf, wir reden von jungem Gemüse, was jetzt meiner persönlichen Meinung nach noch nicht dieses ganze Thema totdenken muss, sondern ganz ehrlich, leg dich auf die Scheißbank und drück.
Mhm. Also ich würde auch sagen, dass wir selber ein bisschen dran schuld sind. Ich meine, wir haben sehr viele Übungen gezeigt, seid die auch so ein bisschen exotisch sind.
Ganze Gabeltürme sind belegt wegen euch.
Ja.
Ja. Ja,
alle machen Armtraining. Ey, ich gehe, wenn ich in ein öffentliches Studio gehe, wo ein enger Kabelturm ist, ich bin da anderthalb Stunden dran. Und die Leute denken sich so, okay.
Aber das machen die 16-Jährigen bei mir im Studio auch.
Genau.
Nee, also ich keine Angst vor dir. Früher hatten
doch, die
Angst
gehen
vor Glatzköpfen.
Ja, ja, die gehen auch. So.
Wir sollten anfangen, so richtig dämliche Übungen an Geräten, die keiner benutzt, ja, einfach als das Beste darzustellen. Ja. Zack, haben wir wieder alles für uns. Super. Nee, aber Justin hat da recht.
Ne? Ja, also wir sind auf jeden Fall dran schuld, ganz klar. Ich finde aber auch, dieses Overthinking ist absolut too much, gerade bei Anfängern. Wie du sagst, leg dich hin, drück, versuch dich zu steigern. Du musst jetzt nicht direkt hier Ilja Glatt Pulldown, wenn du den mit 3 Kilo machst und hier kurz hältst.
Mach ein enges Latziehen einfach.
Wird schwierig, dass du da dann über einen Zeitraum stärker wirst. Also ich würde da schon eher auf, also ich würde den einbauen, aber jetzt nicht so wie so ein Psycho halt da, ne?
Das ist halt, das ist so ein bisschen Nerdshit, ne?
Genau.
Das Ding ist, wir sind so lange in dieser Bodybuilding-Thematik und irgendwas ist auch ausgelutscht und dann sucht man natürlich irgendwann so den idealen Weg, ne? Aber
getropft.
Aber der Unterschied zwischen dem, was die letzten 40 Jahre gemacht wurde und dem, was vielleicht ideal ist, sind oftmals vielleicht 2%.
Man muss natürlich aber auch dazu sagen, ja? Justin und auch du haben diesen Sport schon gefühlt 8 Jahre betrieben, bevor ihr dann mit diesen Feinheiten
richtig angefangen habt. Genau, richtig. Ja? Genau. Für Erfahrene, also ich glaube, Patrick Thur hat das mal gesagt in einem Video, es gibt Übungen, die sind für vieles gut, aber für nicht sehr gut. Und als Anfänger sollte man sich Übungen aussuchen, die sind für vieles gut. Einen Langhantelrudern, eine Kniebeuge, ein Kreuzheben.
Ja.
Ganz normale Drückbewegungen für die Brust, für die Schulter. Weil man ja noch nicht sehr gut ist bei irgendeiner Muskulatur. Das heißt, du kannst noch überall Muskulatur aufbauen. Und wenn man dann irgendwann...
Da ist auch egal, was gerade arbeitet.
Genau, ist es ja auch wurscht. Also wenn beim Langhantelrudern ist der Latt drin, Oberrücken, Rhomboideen, da triffst du alles.
Ja.
Und das passt auch, weil bei dir noch nichts so gut ist, dass man dadurch keinen Reiz setzen kann. Aber wenn du das jetzt 10 Jahre gemacht hast, die Übung Langhantelrudern, dann juckt das irgendwann deinen Rücken nicht oder es juckt einen bestimmten Teil von deinem Rücken nicht mehr. Und dann kann man hingehen, den mittleren Latt trainieren, den unteren Latt, den oberen Lattansatz treffen, Rhomboideen fokussieren.
Versuch mal überhaupt als Anfänger ohne großen Latt deinen Latt richtig zu treffen. Also das ist fast nicht möglich.
Genau.
Bei uns geht es auch ganz oft darum, halt Schwachstellen zu bearbeiten. Als Anfänger ist man eine Schwachstelle. Ja?
Also so. Wenn euer Arm so dick ist wie der Kabelturm, trainiert keinen Rücken am Kabelturm.
Ja.
Ist so. Ne? Sehr gut. Wenn jemand Untrainiertes zu dir kommt, denkst du ja nicht so, der äußere Trizepskopf.
Halleluja.
So, da siehst du ja erstmal nicht, dass der einen Trizeps hat.
Ja,
ne?
Stimmt.
Und so muss man das auch sehen. Ne?
Und auch, ich habe das ja gesagt, weil Dome, ich glaube, hat über sein Tracken gesprochen. Hier, ich muss das und das tracken.
Das war ja auch nur ein Spaß.
Ja, aber zum Beispiel, ich finde so gerade diese ganzen Grundübungen, die track ich auch selber, ne? Meine schweren Push-Übungen. Aber so alles so detailliert zu tracken, da habe ich keinen Bock mehr inzwischen.
Ich sag dir ganz ehrlich, seitdem ich von meinem alten Gym hierher gezogen bin, mache ich das nicht mehr. Mhm. Und die Trainings machen mir wieder mehr Spaß, weil was mich mega abgefuckt hat, ist, als Beispiel, du hast letzte Woche 150 Kilo hier an der Maschine gemacht, 9 Wiederholungen. Jetzt gehst du Punkt eine Woche später wieder ins Gym, an dieselbe Maschine.
Und schaffst 8.
Hast scheiße geschlafen, hast Stress gehabt mit deiner alten Weiß der Fuchs was und machst 150 mal 7 und denkst dir so, hä?
Und das Training ist gelaufen.
Und dann bist aber deswegen wiegt Justin 120 Kilo und du 95, Digga.
Ja. Weil Justin drückt immer 9,
weil
egal ob er
Stress hat. Ich genauso viel in der Enkel.
Aber ich muss auch sagen, dieses Tracken hat bei mir damals oder auch jetzt noch, wenn ich jetzt in Beintraining gehe und ich weiß, okay, Hattenschmidt 9 Plates pro Seite. Weißt du, was ich, mit was für einem Druck ich überhaupt ins Gym fahre? Ich habe Angst, dass es kann ja was reißen. Und das ist schon ein ekliges Gefühl und es stresst mich.
So habe ich mir auch am Anfang der Prep meinen Quadrizeps angerissen.
Ja. Aber ich schwöre euch, nur so wird man richtig, richtig stark. Ja.
Also ich
und wer keine Angst vor seinem fucking Beintraining hat,
der hat
auch nicht richtig Beine trainiert.
Ja. Ich habe heute gesagt, weil eigentlich wäre bei mir Pull dran. Ja. Und dann habe ich mich geärgert auf der ganzen Fahrt, weil ich konnte, also ich hätte ein Pull-Training und kann es natürlich nicht tracken. Neue Geräte, neue Umgebung, andere Latzugturm. Und dann haben wir heute Push gemacht und das ist für meinen kranken Kopf auf jeden Fall deutlich angenehmer, weil ich kann dann übermorgen wieder in meinem Home-Gym meinen Rücken genau mit den Vorgaben trainieren und weiß, das Training war besser, schlechter. Mhm. Also ich brauche zum Beispiel dieses Tracken. Mhm. Ich muss da stehen haben, keine Ahnung, 200 Kilo Kniebeuge auf 11. Sonst mache ich nicht 12, wenn ich nicht wüsste, keine Ahnung, was hast du letzte Woche gemacht. Ja. Dann mache ich vielleicht 9 und denke ich, ach ja, war cool.
Ich finde, da muss man einen Unterschied machen. Ne? Also wir haben alle den Skill, dass wir ins Muskelversagen trainieren. So. Jetzt könnte man sich das Leben leicht machen und sagen, ich trainiere sowieso jeden Satz ins Muskelversagen, was soll ich die Scheiße denn tracken? Mhm. Aber es gibt auch Unterschiede vom Muskelversagen. Und wenn in deinem verschissenen Logbuch steht, du hast letztes Mal 9 gemacht, so, und du würdest den heute ohne Logbuch, hast du bei 9 wieder Muskelversagen. Ja? Wenn du aber reingehst und du weißt, du musst heute fucking 10 machen, irgendwo aus der hinterletzten Rille deines scheiß Körpers kommt die 10.
100, genau, 100.
So. Und ich finde, das sollte bei den schweren Übungen, bei den Übungen, vor denen man ein bisschen Angst hat, bei den Compound-Übungen, muss man tracken, sonst wirst du irgendwann keinen Progress mehr machen. Und ich finde aber für ganz fortgeschrittene Athleten, so bei leichten Übungen, sei es ein Butterfly, den machst du ins Muskelversagen, ne? Und da gehst du auch anders ran. Du gehst nicht, du haust dir keinen Riechsalz rein, bevor du an den
Butterfly gehst.
Sondern da achtest du
drauf.
Da achtest du auf dein Muskelgefühl, du willst deinen Muskel komplett erschöpfen und das machst du komplett. Ja. Und du wirst auch trotzdem eine Wiederholung mehr schaffen über Zeit, das wird funktionieren. Aber ich finde, und das kann man tracken, das muss man aber meiner Meinung nach nicht. Weil ich finde, gerade bei so kleinen Übungen, wenn du sie trackst, ist oftmals das Verletzungsrisiko höher. Ne? Wenn du zum Beispiel bei so High-Risk-Übungen, aber High-Risk-Übungen, die nicht Butter und Brot sind sozusagen. Also bei fortgeschrittenen Athleten muss es nicht unbedingt getrackt werden. Da kann man auch mal im Training was durchtauschen. Aber so die 3 Key-Übungen in jeder Muskelgruppe, die muss man im Blick haben, die musst du über Zeit progressieren.
Ja.
Und ja, das muss man tracken.
Okay, bevor wir zum Abschluss kommen, würde ich gerne noch ein Thema mit euch sprechen und zwar: Wir hatten jetzt ein fiktives Beispiel jetzt von meiner Seite aus. Wir haben jetzt einen Athleten gehabt, der ist jetzt in die Jahre gekommen, der war lange sehr erfolgreich und ist jetzt aber ans Alter gekommen. Mhm. Also noch älter als Dome, ich weiß nicht.
Ich dachte, das wäre fiktiv.
Also er ist noch älter als du, unvorstellbar.
Und der war auch erfolgreich früher, hast du gesagt.
Richtig, ja. Und würdet ihr sagen, dass Volumentraining auch was Gutes ist fürs Alter? Also ich habe das zum Beispiel beobachtet, ich habe ja früher viel Wrestling geguckt und wenn ich mir jetzt die ganzen alten Säcke angucke, so, die in Ruhestand gegangen sind aus ihrer aktiven Karriere im Wrestling und auch aus dem Football, ist mir das damals viel aufgefallen, dass die drastisch alle ihre Gewichte reduziert haben, schon darauf achten, sie bleiben im Training, aber wirklich, also das ist in meinen Augen sauhohes Volumen, was die Jungs dort fahren.
Ja. Zwei Dinge. A, kommt man auch einfach irgendwann an den Punkt, an dem mehr Muskelaufbau unrealistisch wird. Also irgendwann kommt man an den Punkt, wo du höchstens noch deine Muskulatur halten kannst, verletzungsbedingt, wie auch immer, oder eher Rückschritte machst, weil du einfach nicht mehr stärker wirst. So, zweiter Punkt, der Aufwand, den man betreiben muss, um seine Muskulatur zu behalten,
deutlich geringer,
ist ein ganz, also da bin ich das beste Beispiel für, ja, gefühlt ich trainiere alle 3 Monate mal so ein bisschen Larifari und behalte trotzdem irgendwie den Großteil meiner Muskulatur, außer Beine, aber die trainiere ich auch nur einmal im Jahr.
Sympathischer.
Ne? Also den Aufwand, den man betreiben muss, um seine Muskulatur zu halten und jetzt nur trainingsbedingt, ernährungsbedingt und PED-bedingt, ist ein Zehntel von dem, den man betreiben muss, wenn man mehr Muskulatur aufbauen will. Heißt, ein Athlet, der in die Jahre kommt, der kann es sich auch erlauben, von den Gewichten her leichter zu trainieren, der muss keinen Progress mehr haben, der versucht einfach in seinem Wiederholungsbereich bei den Gewichten, wo ihm nichts wehtut, einfach auf dem Level zu bleiben über Zeit, der muss auch nichts mehr tracken. Wofür? Das wird höchstens frustrieren, weil es rückläufig ist über einen längeren Zeitraum. Und so würde ich das bei den meisten Athleten auch gestalten.
Gegebenenfalls wird es sogar besser, wenn du wirklich, sag ich mal, 20 Jahre auf Hit trainiert hast Und dann hast du dieses Hypotrophie-Ding komplett durchgespielt. Dann kennt deine Muskel vielleicht so einen metabolischen Reiz noch nicht. Und dann kannst du sogar vielleicht mal einen,
also
zwei Jahre, je nachdem, wenn du schwarz bist, vielleicht noch bis 60.
Ich bin jetzt natürlich von einem austrainierten Athleten ausgegangen.
Ja. Hast du denn Peter Bärs zum Beispiel trainiert? Ach nee, der macht sein Pitforce-Training, richtig?
So 50,
weil das ist jetzt 50, der älteste, ne? Athlet, der mir einfällt aus deinem Raster, der nun wirklich immer noch sehr gut aussieht. Auch, ne?
Peter hat, aber der muss man bei Peter sagen, der hat ewig lange Pitforce trainiert, sein System, was eigentlich ein Hit-Training ist, mhm, ne, also ein Einsatztraining, mhm, aber dasselbe Prinzipien, effektive Wiederholung. Hat dann tatsächlich jetzt, glaube ich, für 2 Jahre mit dem Gerhard Pfister zusammen dieses GPS-Training gemacht, was das extreme Gegenteil ist.
Das ist geisteskrankes
Volumen. Das ist ultra, also es ist ein rein metabolisches Training. Mhm. Gerhard Pfister hat da zwar abenteuerliche Eigenansichten, warum das funktioniert, aber meiner Meinung nach ist es ein rein metabolisches Training. Hat auch tatsächlich noch ein bisschen Progress gemacht. Hat in der Zeit mit Sicherheit ein paar Verletzungen auskuriert und so weiter und ist jetzt quasi kurz bevor wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, wieder zurück in ein klassisches Training, in HIIT-Training, und Pitforce-Sätze sind auch integriert und hat es nochmal geschafft, sagen wir mal,
brutal aus.
Also er hat fast 10, ich glaube, er hatte 10 Kilo mehr Stage-Weight als die letzte Saison und der ist aber auch stärker geworden. Mhm. Ja, also der hat noch Progress gemacht. Ne? Und meine Aussage eben, die hat sich darauf bezogen, dass ein Athlet ja quasi schon am Maximum ist, der wird sowieso nicht mehr besser. Das gilt natürlich nicht für Leute, du kannst auch mit 40 anfangen zu trainieren, ne? Dann hast du natürlich noch ewig Luft nach oben und in dem Fall gelten auch progressive Trainingsansätze, aber ein Athlet, der auch erst mit 40 anfängt zu trainieren, ist in der Regel nicht so kaputt, wie jemand, der das schon seit 30, 20 Jahren macht. So.
Was auch wichtig ist, es gibt auch Übungen, bei denen es irgendwann keinen Sinn mehr macht, schwerer zu trainieren. Beispielsweise eine Kniebeuge.
Jo, habe ich auch.
Willst du mit 300? Ich habe schon abenteuerliche Stapelungen auf Beinpressen gesehen.
Ja. Alter. Kniebeuge ist echt.
Oder früher doch allgemein stärker. Irgendwann. Was willst du denn bewegen? 400 Kilo auf einer Hackenschmidt?
Ja,
das weißt ist erstmal den Quad gerissen.
Ja, 250 auf Wiederholung. Ja. 240 auf 8 und dann dachte ich mir, so läuft richtig geil. Machst du mal 250.
Und dann würde ich jetzt auch 220, die jetzt ein bisschen sauberer machen können.
Ist auch so.
Ich habe dir irgendwie bereits gewesen.
Ja, ja, ja.
Bei Kniebeuge?
Mhm.
Bei wie viel? 240?
250.
Auf?
Auf eine, weil dann ist es gerissen. Also 240 auf 8 und dann, ich habe noch nie 250 und hätte ich auch nicht machen sollen.
Nee.
Also habe ich das
meine auch keine, ich ja. 250. Es gibt Übungen, da macht es ab einem gewissen Punkt
einfach keinen Sinn mehr. Gab sogar in meinen Storys und dann war so, jetzt 250 und die nächste Story war, wie ich so auf einem Bein in die Notaufnahme humple und sag so,
Pistons. Ja, das habe ich noch gesehen den Tag,
wenn
ich mich erinnere.
Scheiße. Okay, dann haben wir auch gleich noch eine schöne Abschlussstory gehabt für diese ganze Geschichte.
Die der alte Herr mal verletzt hat, früher.
Ich beende diese Runde hier, weil ich denke, es ist alles gesagt und weil ich Angst habe, dass hier gleich einer umkippt. Ich bedanke euch fürs Zuhören und Zuschauen.
Du bedankst euch.
Ich bedanke euch.
Bedankst. Okay.
Ich bedanke mich.
So fühlet euch bedankt.
Meine Mutter ist übrigens Lehrerin. Mutti, wenn du das siehst, tut mir leid.
Oh, die tut mir echt leid, Digga.
Also, Lehrerin? Ja, ja.
Deutsch?
Auch Deutsch, Mathe, Englisch. Also, wir versuchen es nochmal. Ich bedanke mich bei euch. Fürs Zuschauen und Zugucken hören.
Jetzt klingt es richtig komisch.
Okay, und drückt den Abo-Button, dann gibt es auch bald wieder Spotify-Uploads. Und drückt auf Gefällt mir.
Schaut vorbei.
Folgt Justin, folgt Max, folgt Dome. Wir haben wunderschöne neue Shirts. Den Einspieler habt ihr gerade schon gesehen. Apriol-Spritz und auch nochmal Apriol-Spritz. Wir haben auch noch irgendwo Apropos-Spritz für die Damen unter euch und die steroidbegeisterten Ladies.
Ja. Wenn ihr dickere Beine habt als ich, steht euch auch diese wunderschöne Jogger von Almost Netty oder dieser wunderbar kuschelige Premium-Hoodie.
Das ist Wahnsinn, wir sehen einfach so gut aus.
Alter, der ist ja auch
von. Ja, der ist auch von. Der
ja, ihr seid gut gekleidet hier. Das
ist einfach so, ich habe ans Mikro gegriffen, sorry.
Oh nein.
Unser Kameramann hat gerade einen Schlaganfall gekriegt. Wir sind raus. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt, komm in den Bunker, wir müssen reden.